Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Okay, ein Mann geht zur Beichte und er beichtet so sein Register und der Pfarrer, der spricht diesem Mann dann Vergebung zu und dann fragt der Pfarrer noch, was machen Sie denn so beruflich? Und dann sagt der Mann, ich bin Artist. Aha, ja, was macht man denn als Artist? Dann sagt der Mann, ja, das ist schwierig zu erklären, das muss ich Ihnen zeigen. Und dann geht er eben raus aus diesem Beichtstuhl, nimmt ein bisschen Anlauf und macht einen doppelten Salto. Und dann grüßt er den Pfarrer und ist weg. Kurz drauf kommt eine alte Dame in den Beichtstuhl rein und sagt zum Pfarrer, bitte Pfarrer, Herr Pfarrer, mir legen Sie aber nicht so harte Busse auf wie dem Mann vor mir. Eher Doppelsalto für Pensionisten nicht so einfach hinzukriegen. Heute soll's um das Thema Beichte gehen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, ja. Beichte, ja, in Freikirche, Beichte, Beichtstuhl. Mal schauen, wir werden noch genauer hinblicken. Man denkt ja als gelernter Österreicher zunächst mal an eben Beichtstuhl und dass man dann da irgendwo mit einem Pfarrer ins Gespräch kommt und dann eben Sünden bekennt und Vergebung zugesprochen bekommt. Ich persönlich habe mit Beichtstuhl wenig Erfahrung, weil ich eben schon als Freikirchler aufgewachsen bin, sozusagen. Kenne Beichtstühle eher von außen, habe mal in einen reingeschaut als Kind, ja, nach dem Motto, ist da jemand? Guck. Freikirchler in der katholischen Kirche ist immer so ein bisschen eigenartig. Also eins unserer Kinder hat zum Beispiel in einer Messe, in einer Schulgottesdienst, als das in dieser Teil kam, mit Friede sei mit dir, hat das Kind dann gesagt Tschüss und Ciao und hat gedacht, das ist jetzt das Ende der Messe. Dabei ist es nur ein Zwischenteil. Also so ist es, wenn eben jemand, der sich nicht so auskennt, plötzlich dann in einem anderen Kirchenumfeld auftaucht, macht auch eigentlich nichts. Lasst uns noch ein bisschen genauer hinschauen, eben heute Morgen auf Beichte, denn wir sind in einer Serie, mitten in einer Serie, die eben diesen bisschen provokanten Titel trägt, mit so einem Widerstandsfaust, mit einem Herz drin, tun, was der Teufel hasst, weil wenn wir beichten, dann tun wir etwas, wenn wir das in richtiger Art und Weise tun, dann tun wir etwas, was der Teufel letztendlich hasst. Und das liegt daran, dass wenn wir bekennen, dann setzt das quasi eine ganze Reihe von guten Dingen in unserem Leben frei. Und darum hasst der Teufel das, wenn wir uns aufraffen und sagen, ich muss das bekennen, da ist etwas in meinem Leben, das möchte ich eingestehen. Wie ist der Fahrplan, damit ihr euch auskennt? Ich habe da eine Folie und zwar, ich habe sogar das Fazit schon vorweggenommen. Das ist das, was ich euch so mitgeben möchte an diesem ersten, weil es ist nämlich ein Zweiteiler, diese Beichtpredigt. Die Beichte ist viel besser als ihr Ruf. Das ist mal das, was ich euch mitgeben möchte heute ganz besonders. Und dann schauen wir uns drei Dinge an. Die Beichte allgemein, die missverstandene Beichte und dann ein paar theologische Fragen zur Beichte, okay? Also das ist unser Fahrplan. Ich schaue, dass ich immer wieder sage, wo wir sind, damit wir die Orientierung nicht verlieren heute Morgen. Und in zwei Wochen geht es dann eben weiter. Da geht es dann darum, eher so dieser persönliche Aspekt. Wie bereite ich mich quasi vor auf eine Beichte? Wie kann ich das Beichten zu einer persönlichen geistlichen Disziplin auch in meinem Leben machen? Also so in die Richtung. Aber starten wir doch mal mit dem ersten, was ist eine Beichte allgemein? Ich habe mal da aufgeschrieben, oder diese Definition rausgeholt aus einem theologischen Lexikon, da steht, eine Beichte bezeichnet im Allgemeinen das verbale, also das mündliche Eingeständnis einer schuldhaften Verfehlung. Und jetzt kommt noch ein zweiter Teil. In der Regel geschieht diese Beichte unter vier Augen und dient dazu, die Belastung einer Schuld abzulegen. Das ist einmal so allgemein Beichte. Und die christliche Beichte, die hat noch ein ganz wichtiges Element, und zwar eben dieses Element, dass dann eben Vergebung zugesprochen wird. Im Namen Jesu Vergebung zugesprochen wird. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Und wenn man so ein bisschen über Beichte nachdenkt, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass vielleicht die Leute gar nicht mehr so viel zur Beichte gehen. Also dass es irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist und dass wahrscheinlich im Alltag viel mehr gebeichtet wird als in der Kirche. Ja, also zum Beispiel Kinder beichten, dass sie beim Spielen zufällig das Auto vom Nachbarn zerkratzt haben. Oder Jugendliche beichten, dass sie eine Betragensnote kriegen, weil sie mehr im Kaffeehaus waren als im Physikunterricht. Also die Erwachsenen, was gibt es da? Also vielleicht müssen beim Chef beichten, dass sie nicht so korrekt waren mit den Stundenaufzeichnungen, solche Dinge. Oder eben ein Ehepartner beichtet dem anderen, dass er ein Auge auf jemand geworfen hat oder Schlimmeres oder weiter gegangen ist als das. Beichte ist etwas, wo versucht wird letztendlich Beziehung, die imstande ist oder in Gefahr ist zu zerbrechen, wiederherzustellen. Also ich habe es mal so aufgeschrieben, letztendlich geht es bei der Beichte um Beziehungswiederherstellung. Natürlich geht es auch um das Gewissen zu beruhigen und so weiter, aber letztendlich dient es immer dazu, dass man wieder zusammenkommt, damit Dinge wieder geordnet sind, dass wieder Verhältnisse richtiggestellt werden und das auf der einen Seite zu Gott hin, aber auch zu den Mitmenschen hin. Also es geht letztendlich um Beziehung. Weil wenn es keine Beziehung geben würde, dann wäre es eh alles egal. Ja? Wenn Gott nicht da ist, wenn die Menschen nicht da ist, wenn es ganz egal ist, was ich tue und was ich lasse, dann braucht es auch keine Beichte, dann gibt es auch keine Schuld, weil eh alles egal ist. Aber es ist nicht alles egal, weil wir in einem Netzwerk sind von Beziehungen letztendlich. Und in dieses Netzwerk kann was reinkommen, das alles kaputt macht, wenn Schuld nicht bekannt wird und Dinge, die Verfehlungen, die geschehen sind, nicht ausgeräumt werden. Okay, das ist mal das Allgemeine. Damit kommen wir zum zweiten Teil, das ist natürlich ein bisschen mehr dann, die missverstandene Beichte. Ich habe eben gerade berichtet, so mit den Kindern zum Beispiel. Ja, bei den Kindern geht es noch recht leicht, diese Beziehungswiederherstellung. Wir versuchen zum Beispiel, Silvia und ich, versuchen zum Beispiel unseren Kindern einfach auch mitzugeben, bitte, wenn ihr was ausgefressen habt, ja, dann sagt es uns lieber, anstatt es irgendwie zu verheimlichen und hinauszuschleppen und dann wird es eigentlich oft immer nur schlimmer und schlimmer, sondern kommt zu uns, wir wollen schauen, dass wir da eine gute Lösung, wir wollen ihnen helfen, dass diese Sache nicht in unsere Beziehung hineinkommt. Aber je älter wir werden und je größer quasi die Dinge sind, die wir verbocken können auch, desto schwieriger wird es zum Teil, dass wir das dann auch eingestehen. Ja? Oder? Das kann man schon irgendwie so sagen. Und oft kommt dann dieses Sündenerkenntnis, Sündenbekenntnis dann letztendlich erst dann, wenn es quasi eh schon zu spät ist. Wenn es dann schon quasi aufgedeckt wurde, wenn der Chef dann schon draufgekommen ist, dass da was mit der Zeitaufzeichnung nicht stimmt und dann muss man es halt quasi zwangsbeichten zugeben, ja, das ist eh schon. Ja. Und da sieht man auch schon die Schwierigkeit und ein Teil des Missverständnisses eigentlich. Und zwar, Beichten fällt uns letztendlich schwer. Es fällt schwer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, als ich hier heute angefangen habe zum Reden, dass der Großteil von euch gedacht hat, Beichte, cool, endlich geht's mal um die Beichte heute Morgen. Das ist so quasi meine Lieblingstätigkeit. Und es ist so super, Tobi, dass du über Beichte redest. Er war wahrscheinlich so, oh, Beichte? Und jetzt bin ich in der Freikirche. Ich mir dachte, das ist beichtstuhlfreie Zone hier. Ja. Beichtstuhlfreie Zone, ja, das stimmt. Aber nicht freie Zone vom Bekenntnis. Und auch nicht, vor allem was noch wichtiger ist, freie Zone von Zuspruch vor Vergebung. Und das ist eigentlich so dieses, da kommen wir nämlich auch schon hin zu diesem großen Missverständnis, das es auch eben gibt beim Thema Beichten und Bekennen. Ein ganz großer Theologe der frühen Kirche, der Augustin, der hat Folgendes gesagt. Der Beginn der guten Werke ist das Bekenntnis der bösen Werke. Das ist stark, oder? Der Beginn der guten Werke ist das Bekenntnis der bösen Werke. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dieses Bekenntnis. Und um nicht in ein Missverständnis hineinzuschlittern, brauchen wir folgende Info auch. Und zwar, im Herzen Gottes lebt der Wunsch, zu vergeben und zu schenken. Das ist das Herz Gottes. Er möchte gerne vergeben, er möchte dich beschenken, auch mit Vergebung. weil er uns so liebt, weil er dich so liebt. Und wenn wir diese Grundwahrheit nicht ergriffen haben, dann kommt es zu vielen, vielen Missverständnissen. Und das ist natürlich fatal. Gott möchte dir vergeben. Es ist so wie diese Beziehung auch zu den Kindern. Wir wollen sie beschenken. Wir wollen ihnen vergeben. Wir wollen nicht, dass die Beziehung zu ihnen zerbricht. Auch wenn wir oft nicht verstehen, warum sie so manche Dummheit machen. Oder? Da fragen wir uns, wie kann man nur sowas machen? Aber trotzdem wollen wir ihnen entgegengehen. Trotzdem wollen wir die Beziehung wieder richten. Wir wollen die Dinge ausräumen. Und genauso ist es eben auch bei unserem Vater im Himmel. Er liebt dich, er liebt mich. Und darum hat er letztendlich auch das Erlösungswerk in Gang gebracht. Darum ging Jesus ans Kreuz. Das ist so der Höhepunkt dieses Erlösungswerkes. Jesus gab sein Leben für dich, damit das geschehen kann, damit Vergebung geschehen kann. Und die Bestätigung dieses Erlösungswerkes ist die Auferstehung, die wir zu Ostern feiern. Wenn die Auferstehung nicht geschehen wäre, dann wäre der Tod Jesu umsonst gewesen, weil er nicht bewiesen hätte, dass er tatsächlich neues Leben schenken kann und dass er tatsächlich die Macht hat, auch Sünden zu vergeben. Das heißt, dieser Sündenzuspruch, der geschieht in der Beichte, der gründet letztendlich darauf, auf diesem Erlösungswerk Jesu, auf dem Kreuzestod Jesu und auch auf seiner Auferstehung. Das ist das Fundament. Und damit sind es nicht nur Floskeln, es ist nicht nur psychologischer Trick bei der Beichte, sondern es hat ein Fundament in Jesus Christus, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber zusammenfassend kann man eben sagen, das ist das Herz Gottes, zu schenken, zu vergeben. Und darum dürfen wir nicht in dieses Missverständnis hineinschlittern, dass die Beichte irgendwo was Negatives eigentlich ist. Ja? Sondern es ist letztendlich eine Chance, es ist ein Geschenk, das Gott uns macht, die Beichte. Das Sünden bekennen und Vergebung empfangen. Allerdings, die Schwierigkeit ist ja, dass wir eben diesen Widerstand haben, so gegen dieses Bekennen. Und wir lieber unsere Schuld verstecken. Und da denken wir, oder denkst du vielleicht auch an ganz am Anfang an die Bibel, wo diese Geschichte niedergeschrieben ist von den ersten Menschen, Adam und Eva. Was tun sie? Sie werden verführt vom Teufel, strecken sich danach aus, so zu werden wie Gott und vergehen sich an Gott. Und was tun sie? Sie verstecken sich dann. 1. Mose Kapitel 3, ab Vers 8, da steht: Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Und dann Vers 9. Gott, der Herr, rief nach Adam: Wo bist du? Wo bist du? Und das ist genau dieser Ruf Gottes auch uns entgegen. Und die Frage ist, was tun wir? Versteckst du dich? Verstecke ich mich? Verstecke ich meine Schuld? Versuche ich das irgendwie? Oder verstehe ich, Gott möchte mich eigentlich beschenken. Er möchte mir eine Vergebung geben. Ich sollte ihm eigentlich entgegenlaufen, anstatt wegzulaufen oder mich zu verstecken. Wir dürfen nicht auf dieses Missverständnis reinfallen, dass die Beichte zu uns irgendwie schadet oder ähnliches, sondern es ist etwas, das eine Chance ist, ein großes Geschenk Gottes. Einer der Hauptgründe natürlich, warum wir uns verstecken, ja, ist dieser Stolz, diese Scham. Und Silvia hat letzte Woche gesprochen über Demut. Das ist so quasi das Gegenteil von Stolz. Und das ist so wichtig und so hilfreich, auch wenn es ums Thema Bekennen geht. Weil wenn wir Demut empfangen, wenn wir Demut anziehen, so hat es einfach auch aus dem 1. Petrusbrief gepredigt, wenn wir Demut anziehen, dann ist es was Praktisches und das ermöglicht uns, dass wir viel leichter bekennen. Weil Demut baut ja ganz viel darauf aus, dass wir uns nicht besser geben, als wir sind, sondern wir sagen die Wahrheit. Ja, ich habe mich hier und da, ich habe da und da einen Fehler gemacht. Ich habe gesündigt. Und das hilft natürlich enorm, Vergebung empfangen zu können, weil wir eben diesen Schritt hin zu Gott machen und sagen, ich bekenne. Im Herzen Gottes lebt der Wunsch, zu vergeben und zu schenken, weil er dich so liebt. Und 1. Johannes 1, Vers 9, da sagt eben Johannes, ein Jünger, der so nah am Herzen Gottes war, am Herzen Jesu, er hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und ganz wichtig ist eben, wenn wir bekennen. Und darum geht es. Und darum dürfen wir nicht reinfallen auf dieses Missverständnis der Beichte, dass wir es als Bedrohung sehen und nicht als Geschenk. Okay, kurze Zwischenbilanz von dem, was wir angesehen haben bis jetzt. Also die Beichte ist keine Bedrohung und ist ein Geschenk, kommt aus dem Herzen Gottes, weil er dich liebt. Und er fordert uns heraus, dass wir uns nicht verstecken und davonlaufen, sondern dass wir ihn suchen letztendlich, dass wir ihm begegnen, um Vergebung empfangen zu können. Wie gut. Und das haben wir nochmal in der Übersicht. Und darum kommt auch dieser Spruch, beziehungsweise so wichtig geworden ist beim Arbeiten. Also die Beichte ist so viel besser als ihr Ruf. Ja? Es ist irgendwie so ein schlechter Ruf irgendwie. Gell? Komisch, ja. Schade, voll schade. Jetzt möchte ich mit euch noch diesen dritten Teil anschauen, und zwar eben theologische Fragen zur Beichte. Die erste ist recht schnell abgehandelt, aber die zwei anderen sind schon wichtig. Ja. Die erste ist eben, ist der Beichtstuhl von Bedeutung? Ja. Müssen der Thomas und ich dann am Montag zum Obi fahren und Holz kaufen? Zweitens, warum kann ich meine Schuld nicht direkt bei Gott bekennen? Okay, schon wichtige Frage. Und drittens, braucht es wirklich einen Priester oder einen Pastor, um quasi eine Beichte ablegen zu können? Also lasst uns das anschauen, oder? Es sind so der Übergang quasi zum Praktischen dann, wo wir dann in zwei Wochen genau hinschauen. Zum Beichtstuhl mal. Der wurde aus praktischen Gründen quasi eingeführt, ist aber selbstverständlich keine Notwendigkeit, einen Beichtstuhl zu haben. Ich habe zum Beispiel ein Foto mitgebracht für euch, das ist ganz interessant. Das ist ein moderner Beichtstuhl in einer evangelischen Kirche in Helsinki in Finnland. Das sind quasi so zwei so Polstermöbeln, die zusammengeschoben sind, und dann kann man so einen Vorhang noch vorziehen. Da sieht man, das kann ganz anders aussehen, als man es im Kopf eingespeichert hat. Ja. Diese klassischen Beichtstühle, die wir so im Gedächtnis haben, wo so zwei Kammern sind und dann ist so ein Zwischenteil mit so einer Art Gitter, ja. Die sind entstanden ungefähr vor 800 Jahren. Und davor gab es so eine Art Stühle einfach, es war fast ein bisschen wie ein Thron. Da saß dann der Priester und seitlich war dran gebaut so ein Schemel, wo dann der beichtet, sich quasi hingekniet hat. Also das war so quasi die Vorstufe zu diesen Kästen, Beichtstühlen. Aber rein von dem biblischen Befund her sehen wir nirgendwo Spuren von diesen Hilfsmitteln sozusagen, dass man da irgendwie Apparate braucht. Das heißt, der Holzkauf ist gestrichen. Okay? Gut, aber soweit trotzdem mal, dass man ein bisschen auch Kirchengeschichte einfließen lässt. Und wir Verständnis haben dafür. Zweite Frage ist viel wesentlicher. Und zwar, das war die Frage eben, warum meine Schuld nicht direkt bei Gott bekennen? Warum nicht direkt zu Gott kommen? Ich glaube, vielleicht kann jemand die Tür zumachen, weil heute haben wir so viele Kinder im Kigo, dass sogar mal richtig Action ist da draußen. Und ist ein bisschen wärmer auch. Ja, genau, super. Tür einfach aufdrücken, sonst hilft da jemand mit. Okay, warum nicht direkt bei Gott beichten? Geht das? Es ist tatsächlich möglich, ja. Du kannst direkt zu Gott kommen, deine Schuld vor ihm bekennen und auch Vergebung empfangen. Wir sind total dankbar für die biblische Wahrheit, die besonders in der Reformationszeit unter Martin Luther zum Beispiel einfach unters Volk auch gebracht wurde. Ich lese vor aus 1. Timotheus 2, Vers 5. Ganz wichtige Wahrheit. Hier steht, es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Es gibt nur einen Vermittler. Woher kommt dieser Ausspruch? Was ist der Hintergrund davon? Vor Jesus war ja der Mosebund. Viele von euch haben von Mose gehört wahrscheinlich. Ja? Mose hat diesen Bund zwischen Gott und dem Menschen geschlossen, der auch mit diesen Geboten besiegelt wurde. Und Und damals im Mosebund gab es Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und diese Vermittler waren die Priester. Da waren gesalbte Priester, die wurden mit Öl gesalbt, eingesetzt zum priesterlichen Dienst. Und diese Priester, die waren so die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und diese Vermittlerrolle, die hat Jesus eingenommen. Die übernimmt Jesus. Das heißt, wir können direkt durch Jesus zu Gott, dem Vater, kommen und unsere Schuld bekennen. Und die meisten von euch denken jetzt, oh, gut, das ist super, weil dann sparen wir uns das, dass wir da zu jemandem hingehen und da unsere Sünden bekennen. Oder? So. Kann es sein? Ein oder andere denkt sich ja, danke Jesus. Weil wir sprechen natürlich ungern über Schuld in unserem Leben. Das vor jemand anderen einzugestehen, ist nicht so einfach. Peinlich vielleicht. Und wir denken, oh, das ist ja eh jetzt unnötig, ja? Weil wir können ja direkt zu Jesus kommen. Und da muss ich sagen, jein. Weil peinlich, ja, wahrscheinlich, vielleicht, aber unnötig auf keinen Fall. Weil wir finden auch etwas anderes in der Heiligen Schrift, und zwar von Jakobus. Er war der erste Gemeindeleiter, das heißt, da war noch keine Spur von der ersten Gemeinde in Jerusalem, ja, das war so quasi vor römisch-katholische Kirche, ja, also da war die noch nicht entstanden, also wichtig, was er eben damals schon gesagt hat. Und das finden wir im Jakobus Kapitel 5, haben vielleicht viele von euch schon mal gelesen oder gehört. Jakobus 5, 16, da steht: Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Interessant. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das Interessante ist eben auch an diesem Text, der steht im Zusammenhang mit körperlicher Heilung. Das ist echt interessant. Und ich musste, als ich diesen Vers gelesen habe, gleich an die Geschichte denken, wo Jesus predigt. Und er ist in einem Haus, wo ganz viele Menschen sind. Und außerhalb von dem Haus sind vier Leute, die bringen ihren gelähmten Freund oder wollen ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen und kommen nicht durch die Menschenmassen durch, zu ihm rein ins Haus. Und so beschließen die, okay, wir gehen aufs Flachdach rauf, wir machen da ein Loch und machen sie wirklich, sie reißen ein Loch ins Dach und lassen dann durch dieses Loch diesen gelähmten Freund quasi runter zu Jesus. Das war ja nicht zum Übersehen dann, was da passiert, und alle schauen wahrscheinlich im Haus, und dann kommt dieser Mann da runter vor Jesus, und was macht Jesus dann? Er weiß genau, worum es geht. Der Mann, der kann vielleicht nicht mal stehen, also kann nicht stehen, auf jeden Fall als Gelähmter. Er liegt vielleicht oder sitzt dann vor ihm. Und anstatt, dass er ihm, was er kann, diese Heilung zuspricht, sagt er was zu ihm? Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann erst sagt er zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Interessant. Zuerst spricht er ihm Sündenvergebung zu und dann beweist er noch, dass er wirklich Sünden vergeben kann, indem er ihm sagt, steh auf, du bist geheilt. Also das ist wichtig, das ist so wie Tod Jesu und Auferstehung. Der Tod Jesus hat bezahlt, und mit der Auferstehung wurde bewiesen, das ist gültig. Ja, diese Vergebung, die hat Gültigkeit. Und auch hier wieder, diese Vergebung, die hat Gültigkeit. Weil ich kann sogar eben Gelähmte aufstehen lassen. Als ich dann diesen Text eben gelesen habe, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, war schon so dieser Gedanke, wie viele Heilungen sind uns vielleicht entgangen auch, weil wir körperliche Heilungen oder auch vielleicht von Psyche, von Seele, weil wir vernachlässigt haben, die Vergebung der Sünden auch zu suchen als erstes. Ja, die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Das ist wahrscheinlich ein Faktor, den wir schnell mal übersehen. Und drum ist eben so eine Kraft, und das ist so ein Geschenk, dass wir auch einander die Sünden bekennen dürfen. Das hat ja auch nicht nur mit Beziehung zu Gott zu tun, sondern auch zueinander. Das macht etwas. Das verbindet auch, wenn wir uns auch in unserer Zerbrechlichkeit, Gebrechlichkeit und unserer Sündhaftigkeit auch begegnen. Ja? Es macht etwas. Diese Woche musste ich mich bei meinen Söhnen entschuldigen, weil ich sie bei einer Mahlzeit bisschen beleidigt hatte. Ich habe nicht verstanden, warum sie was nicht gecheckt haben. Und habe mich dann beim Abendessen entschuldigen wollen, ja, müssen eigentlich auch, weil es einfach nicht richtig war, wie ich über sie gerichtet habe im Grunde. Und ich glaube, das macht eben was auch in unserer Beziehung zueinander, dass sie auch sehen, dass ich Fehler auch eingestehe und ihnen nicht einfach drüber fahren möchte, weil mir die Beziehung wichtig ist. Okay, also soweit. Die erste Frage war eben diese Frage nach dem Beichtstuhl. Das haben wir geklärt. Ich glaube, ich habe Übersicht eingeblendet. Dann die Frage, warum nicht direkt zu Gott kommen? Also wir sehen, es ist möglich. Ja, wir könnten direkt. Es ist beides möglich. Wir können direkt zu Gott kommen. Aber es gibt eben auch diesen sehr heilsamen Weg, vor Menschen zu bekennen. Und von einem Menschen auch Zuspruch zu bekommen. Genau, da gibt es noch was Gutes und das kommt aber jetzt dann, glaube ich, beim nächsten Teil. Genau. Und darum schauen wir jetzt noch abschließend diese dritte Frage an. Braucht es einen Priester oder einen Pastor, ja, wenn man sich entscheidet, ich möchte mit jemand persönlich ins Gespräch kommen, ein Bekenntnis, eine Beichte ablegen? Ja, es braucht schon, es gibt schon gewisse Voraussetzungen für diese Person, zu der du gehst. Aber es ist nicht, dass es ein geweihter Priester sein muss oder ein ordinierter Pastor oder wer auch immer man das dann je nach Kirche nennt. Da gibt es einen sehr interessanten Bibeltext dazu, der uns da Aufschluss gibt. Und zwar, nach Jesu Auferstehung begegnet er seinen Jüngern, nicht nur den Aposteln, sondern auch anderen Nachfolgern von ihm, so quasi die ersten Leute, die ihm gefolgt sind. Und er begegnet ihnen als der Auferstandene und er sagt zu ihnen Folgendes, das findet man in Johannes Kapitel 20. Er steht ab Vers 21, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann sagt er, oder dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und Vers 23, sehr entscheidend an dieser Stelle, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Also das ist gewaltig. Jesus legt quasi eine Autorität in seine Jünger hinein, dass sie Sünden, also dass man ihnen quasi Sünden zusprechen kann oder bekennen kann und sie sprechen Vergebung aus, sprechen diese Vergebung zu in Jesu Namen. Der bekannte Theologe Dietrich Bonhoeffer, der hat Folgendes zu dieser Stelle gesagt, hat auch gestaunt darüber und hat gesagt, welch ein wunderbares Vorrecht. Warum scheuen wir uns vor solchem lebensspendenden Dienst zurück? Und dann sagt er, wenn uns aus reiner Gnade die Autorität verliehen worden ist, andere zu befreien, wie können wir es wagen, diese große Gabe zurückzuhalten? Und dann sagt er weiter, der Bruder ist uns zur Hilfe gegeben. Er hört unser Sündenbekenntnis an Christi statt und er vergibt uns unsere Sünde an Christi statt. Er bewahrt das Geheimnis unserer Beichte, wie Gott es bewahrt. Und dann abschließend, gehe ich zur brüderlichen Beichte, so gehe ich zu Gott. Interessant, wie er das reflektiert und so wiedergibt. Das Neue Testament, es lehrt uns nämlich, dass wir alle, also es ist quasi alle Nachfolger von Jesus, alle, die sagen, ich gehe Jesus, er ist mein Herr und mein Erlöser, ich folge ihm, ich höre auf ihn, dass alle, die das tun, Folgendes sind. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Ihr habt unterstrichen, eine königliche Priesterschaft. Und man nennt es auch seit der Reformationszeit das allgemeine Priestertum. Ja. Also es kann eine Beichte eben eigentlich bei jedem abgelegt werden, der auch ein Jesus-Nachfolger ist, der verstanden hat, was das Kreuz bedeutet und dass es wirklich Vergebung bringt, weil Jesus wirklich gestorben ist für unsere Sünden und weil er wirklich auferstanden ist. Das ist die Voraussetzung. Allerdings die Frage ist, soll man das machen? Dass du quasi zu jeder Mann oder jeder Frau in der Gemeinde oder Kirche gehst, um eine Beichte abzulegen. Ich würde sagen, nein, trotzdem nicht. Aber nicht, weil es nicht möglich ist, sondern eher, weil es nicht immer weise ist. Aus zwei ganz einfachen Gründen. Der erste Grund ist, manche Leute können einfach keine Geheimnisse für sich behalten. Schaffen sie nicht. Sie wollen unbedingt, aber sie können es nicht. Sie plaudern einfach alles aus. Zu so einer Person sollst du nicht zur Beichte gehen. Der war gratis der Tipp. Und der zweite ganz wichtige Sache ist, man soll nicht zu jedem gehen, weil auch nicht jeder das verkraftet, was vielleicht an Schwerem gesagt wird. Und das ist natürlich auch, da geht es eigentlich auch um Rücksicht und um Fürsorge für den anderen. Dass man jemand sucht, wo man denkt, okay, der ist auch fähig, das erstens für sich zu behalten, aber auch zu tragen, auch mitzutragen. Ja, genau, man muss eine gewisse Belastbarkeit mitbringen. Ja. Genau, man muss stabil sein. Und drum, auch wenn es quasi theologisch möglich ist, sollte man immer noch auch unseren Verstand auch einsetzen und nicht zu jedermann, jeder Frau hingehen. Okay, somit das Gesamtfazit für heute, einmal für diesen ersten Teil in dieser Predigt über Beichte. Beichte ist so viel besser als ihr Ruf. Ja? Also das ist mal das, was ich euch so mitgeben will. Ich weiß, es war ein bisschen vielleicht ungewöhnlicher, mehr so lehrmäßige Predigt heute, aber ich denke, es ist gut, auch ein bisschen mal in Kirchgeschichte reinzuschauen, ein paar fundamental grundsätzliche theologische Dinge anzusehen. Also diese Beichte ist letztendlich ein Sündbekenntnis, ist eine Chance, Wiederherstellung zu Gott und auch zu Menschen und kann eben auch richtig wie ein Wasserhahn sein, wo man auch aufdreht, wo auch körperlich, seelisch Heilung geschehen kann, weil eben Sünde ausgeräumt wird und dann auch Platz ist, dass Gott dann auch wiederherstellt und heilt. Heißt nicht, dass immer jede Krankheit oder Ähnliches auf Sünde zurückzuführen ist, aber manchmal kann es auch ein Grund sein für Krankheit. Ich schließe mit einem kurzen Zitat von Richard Foster, der hat es geschrieben in seinem Buch Nachfolgefeiern und ich habe das sehr gut gefunden, einfach aus Zuspruch auch als uns als Kirche, als Gemeinde. Und er schreibt Folgendes: Gott beruft sich eine Gemeinde, in der jeder offen seine gebrechliche Menschlichkeit bekennen und die Vergebung und Gnade Christi erkennen kann. Und das ist jetzt wichtig. Aufrichtigkeit führt zur Beichte. Und Beichte führt zur Veränderung. Da ist, glaube ich, ganz viel, viel drin. Möge Gott der Kirche noch einmal Gnade schenken, die Beichte als geistliche Übung aufs Neue zu entdecken. Und das wünsche ich mir auch. Und darum werden wir in zwei Wochen nochmal genauer hinschauen, so diese persönliche Ebene. Kommende Woche ist Familie Lama zu Gast, unser Missionspartner. Und da wird Vasca predigen. Und er hat gesagt, er wird sich auch einklinken in unsere Serie. Jetzt hat er auch, glaube ich, gut gefunden. Und er hat gesagt, ja, er wird auch über etwas sprechen, was wir tun können, was der Teufel hasst. Und dann in zwei Wochen geht es nun weiter mit dem Thema Beichte. Ich schließe noch mit Gebet. Und dann sage ich kurz auch, wie es weitergeht. Das Lobpreisteam kann sich schon bereit machen. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um für unsere Schuld zu sterben. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du alles auf dich genommen hast, damit wir freigehen können, damit wir Vergebung empfangen können. Was für großes Geschenk. Wir sind heute Morgen da und wir staunen über deine Barmherzigkeit. Wir staunen über deine Liebe. Und wir wollen dich loben und preisen an diesem Morgen und dir danken dafür, dass du der bist, der uns reinwäscht wie Schnee, sagt dein Wort. Ich bitte dich, dass du in unseren Herzen arbeitest, dass du da, wo Sünde und Schuld ist, die wir vielleicht selber gar nicht wahrnehmen, weil wir es vielleicht schon so tief vergraben haben und zugedeckt haben, dass du uns das auch aufzeigst und dass wir es bekennen können vor dir. Und wenn auch notwendig, vor Menschen, damit du uns vergibst und uns auch heilst und wiederherstellst, da wo wir Heilung und Wiederherstellung brauchen. Danke für diesen Morgen und danke für die Gemeinschaft der Kirche. Danke, dass wir dir begegnen dürfen an diesem Tag. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.com.